PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Clean Eating, Paleo oder doch lieber vegan? Mittlerweile gibt es ja unzählig viele verschiedene Ernährungsweisen und Trenddiäten. Und wer sich gesund ernähren will, muss sich mit zahlreichen Regeln rumschlagen. Also am besten jeden Tag Obst und Gemüse und ausreichend Proteine. Und am besten 3 Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr essen. Und Kohlenhydrate sind ja sowieso der Feind. Aber ist das wirklich so? Und was ist eigentlich dran an diesen ganzen Mythen und gut gemeinten Ratschlägen rund ums Thema Ernährung? Also worauf kommt es denn am Ende wirklich an? Darum geht's hier in dieser Folge. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS, Podcasting My Sanity. Wie immer würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, ihm eine Bewertung dalasst oder an der Umfrage unter der Folge bei Spotify teilnehmt. Und wenn ihr euch für alles rund um das Thema Ernährung interessiert, dann kann ich euch auch noch die Folgen zum Thema Stoffwechsel und Blutzucker ans Herz legen. Aber zurück zum heutigen Thema. Denn über Ernährung und Ernährungsmythen habe ich mit Hannah Willemsen gesprochen. Sie ist ausgebildete Ernährungsberaterin und hat Dutzende Fortbildungen und Workshops zu Themen wie Darmgesundheit, dem weiblichen Zyklus und Mikronährstoffen absolviert. Seit 2017 arbeitet sie als ganzheitliche Ernährungscoachin, Autorin und Podcasterin. Und sie betreut sogar AthletInnen für Adidas und hat damit also einen ziemlich abwechslungsreichen Job. Ich verlinke euch mal ihren Podcast Health Secrets, ihren Instagram-Kanal und ihre Bücher in den Shownotes. Ich habe sie heute unter anderem gefragt, ob Kohlenhydrate wirklich dick machen, was sie über glutenfreie Ernährung denkt und ob diese ganzen High-Protein-Puddings und Proteinshakes wirklich eine gute Eiweißquelle sein können. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie man es in Zeiten von Instagram und Co. wieder schafft, mehr auf das eigene Bauchgefühl zu hören und nicht ständig dem nächsten Food-Trend hinterherjagt. Ich hatte wirklich viele Fragen, deswegen würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Hallo Hannah, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich habe mir überlegt, wir ackern uns mal Schritt für Schritt durch die verschiedenen Nährstoffgruppen. Und anfangen würde ich gerne mit den Kohlenhydraten. Denn da habe ich so das Gefühl, dass viele Frauen damit auf Kriegsfuß stehen. Und wenn man sich zum Beispiel die Instagram-Food-Trends anschaut, dann ist ja Low Carb auf jeden Fall auch ein super großes Thema. Also, machen Kohlenhydrate wirklich dick? Und sind sie so böse wie ihr Ruf?
Kann ich direkt beantworten, nein. Das ist ein Mythos. Und ja, also genau dasselbe sehe ich auch. Ne? Ich sehe ganz oft, wenn ich meinen Teller mal zeige, oh, da sind ja Kohlenhydrate drauf oder du isst ja so viel davon und so weiter, dass da sehr viel Unsicherheit herrscht, weil Low Carb ja, ich finde, das wird jetzt langsam ein bisschen weniger, aber ein sehr langer Trend war und sehr lange gehypt wurde und auch vor allem viele Frauen danach gelebt haben und so ein bisschen dadurch so einen Glaubenssatz entwickelt haben, Kohlenhydrate sind schlecht und machen dick und dem ist auf jeden Fall nicht so. Ne? Kohlenhydrate gehören ja zu den Makronährstoffen, den 3, also Proteine und Fette sind die anderen und sollten auf jeden Fall fester Bestandteil unserer Ernährung sein. Ich bin immer kein Fan davon, eine Lebensmittelgruppe komplett auszuschließen. Und ich glaube, man muss einfach wissen, wie man sie einsetzt und es gibt ja auch Unterschiede unter den Kohlenhydraten, muss man ja auch dazu sagen. Also Kohlenhydrate sind nicht immer gleich Kohlenhydrate und es kommt auch sehr darauf an, wann und in Verbindung mit was ich sie esse.
Wozu braucht denn unser Körper diese Kohlenhydrate?
Ja, Kohlenhydrate sind erstmal ganz wichtig für die Energieversorgung. Das ist unser Hauptenergielieferant für den Körper. Also wenn man sich Kohlenhydrate, Proteine und Fette anschaut, dann haben Kohlenhydrate quasi die Aufgabe, unseren Körper mit Energie zu versorgen. Vor allem auch das Gehirn braucht Kohlenhydrate und dafür sind sie da. Und dafür nutzt sie unser Körper erstmal in allererster Linie.
Und du hast die Unterschiede angesprochen. Also es gibt unterschiedliche Kohlenhydrate, gute und schlechte?
Ja, auch gut und schlecht würde ich auch wieder aufpassen. Ne? Das ist auch wieder so. Aber ja, es gibt einfache Kohlenhydrate und vollwertige Kohlenhydrate. Und einfache Kohlenhydrate sind halt sowas wie Einfachzucker. Also haben einfache Zuckermoleküle und das ist quasi den Haushaltszucker, den wir so kennen. Es ist sowas wie Fructose und die werden sehr schnell von unserem Körper verstoffwechselt, also aufgenommen und erhöhen dadurch auch sehr schnell den Blutzuckerspiegel. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Kohlenhydrate zersetzt werden. Das geht da sehr schnell, weil ja quasi nur ein Zuckermolekül dran ist. Und dann wird der Zucker übers Blut zu den Zellen transportiert und deswegen steigt der Blutzuckerspiegel. Und das geht sehr schnell bei diesen Einfachzuckerformen. Und das führt dazu, dass dann der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt und dann aber auch sehr schnell wieder absinkt. Und das führt dann zu sowas wie Heißhunger und Stimmungsschwankungen und so weiter. Und das ist eher nicht von Vorteil, weil es uns auch nicht lange satt hält. Dann gibt es die vollwertigen Kohlenhydrate, die auch noch Ballaststoff enthalten, also so Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln zum Beispiel auch, die einfach neben nur einem Einfachzucker auch mehrere Zuckerverbindungen enthalten. Das heißt, der Körper braucht länger, um sie zu zersetzen. Plus, da sind einfach noch mehr Nährstoffe, Mineralstoffe enthalten, die förderlich für den Körper sind. Und zum Beispiel auch Ballaststoffe, die einfach die Verdauung unterstützen und auch diesen Prozess der Zersetzung verlangsamen, sodass der Blutzuckerspiegel zum Beispiel auch nicht so schnell ansteigt, sondern langsamer. Die sind mehr von Vorteil für uns. Genau, und das sind dann quasi in Anführungsstrichen die guten Kohlenhydrate und die anderen, wenn man es so klassifizieren will, die schlechten. Wobei zum Beispiel, um da nochmal zu sagen, diese einfachen Kohlenhydrate zum Beispiel für Sportler vor einer Sporteinheit zum Beispiel sehr positiv sind. Deswegen sage ich immer, man kann das jetzt nicht so verallgemeinern. Man muss nur wissen, wann man was einsetzt.
Du hast dich ja auch viel mit dem Thema Ernährung und Zyklus beschäftigt und dazu ja sogar ein Buch geschrieben. Was kann es für Folgen für den weiblichen Körper und unseren Zyklus haben, wenn wir zu wenig Kohlenhydrate zu uns nehmen?
Ja, davon kann ich tatsächlich ein Lied singen. Das machen super viele Frauen, haben wir gerade schon besprochen. Also erstmal haben wir gerade schon gesagt, dass Kohlenhydrate unsere Hauptenergiequelle sind und das braucht einfach unser Körper. Und dadurch, dass wir Frauen ja etwas Besonderes sind, weil wir diesen Zyklus haben, passiert einfach, ich sage jetzt mal jeden Monat, weil nicht jeder Zyklus geht einen Monat, aber es ist ja, wenn man jetzt so einen normalen Zyklus sich anschaut mit 28 bis 30 Tagen, durchläuft unser Körper ja verschiedene Hormone. Starten. Stati? also Status. Ne? In jeder Phase haben wir verschiedene Hormonschwankungen und diese Hormone zu produzieren und auch wieder aus dem Körper zu leiten und diese ganzen anderen Themen wie Eisprung, die Gebärmutterschleimhaut muss sich abbilden, sodass wir unsere Periode bekommen und so weiter. Das braucht halt alles Energie. Das heißt, dafür sind Kohlenhydrate einerseits wichtig, andererseits aber auch zum Beispiel für die Serotoninproduktion. Serotonin ist unser Glückshormon. Und ich glaube, jede Frau hatte schon mal kurz vor ihrer Periode diese typischen PMS-Probleme mit Stimmungsschwankungen, weinerig sein, schlechte Stimmung haben und so weiter. Und da spielt Serotonin einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil das einfach ein Hormon ist, was uns glücklich macht, zufrieden stellt. Und wenn wir zu wenig Kohlenhydrate essen, dann kann sich das darauf negativ auswirken und wir haben zu wenig Serotonin und fühlen uns noch schlechter. Außerdem sind Kohlenhydrate zum Beispiel auch für die Östrogenproduktion ganz wichtig. Das heißt, wenn wir zu wenig Kohlenhydrate essen, kann es sein, dass wir zu wenig Östrogen produzieren, es dementsprechend auch nicht zu Eisprüngen kommt und auch nicht zu einer Periode und das dementsprechend das Ziel vom Zyklus ist ja, dass wir schwanger werden. Das heißt, es kann auch sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass wenn wir zu wenig Kohlenhydrate essen und uns so sehr in dieser Ernährung einschränken und auch damit Stress machen, also wenn wir Ängste davor haben und so weiter, dann ist das ja einfach purer Stress für den Körper. Und Stress ist eine Hauptursache für unregelmäßige Zyklen, für PMS und so weiter. Und gerade in dieser letzten Zyklusphase kann das sich sehr negativ auf den Zyklus auswirken und auch Zyklen verschieben, Eisprünge verschieben und so weiter. Und dementsprechend sind Kohlenhydrate einfach wichtig für uns Frauen und wir sollten sie essen.
Ich wusste es. Pasta macht einfach glücklich.
Genau.
Kannst du mir direkt einmal Tipps geben, wie ich am besten Kohlenhydrate gesund in meinen Alltag integriert bekomme?
Ich habe immer so, ich finde das Einfachste ist immer so dieser optimale Teller. Wenn man sich den vorstellt, was packe ich auf den Teller, dann sollte die Hälfte des Tellers voll mit Gemüse sein, weil da einfach ganz viele Mikronährstoffe, Vitamine und so weiter enthalten sind. Ein Viertel des Tellers sollte ungefähr mit Protein gefüllt sein. Auch ganz wichtig für uns. So eine Größe des Esslöffels oder des eigenen Daumens sollte an Fetten vorhanden sein, auch ganz wichtig für uns. Und ungefähr so ein Viertel, das kann aber variieren, sollte mit Kohlenhydraten voll sein auf dem Teller. Jemand, der sehr viel Sport macht, sehr aktiv ist, braucht mehr Kohlenhydrate. Jemand, der quasi einen Bürojob hat und nur sitzt und sich kaum bewegt, kein Sport macht, braucht eher weniger Kohlenhydrate, aber wir brauchen trotzdem alle Kohlenhydrate. Genau, aber in der Kombi kann man super easy und völlig ohne Sorge Kohlenhydrate in die Ernährung einfügen. Das heißt, den Teller, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, kann man auf jeden Fall mittags und abends so essen. Morgens ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil viele essen natürlich kein Gemüse am Morgen. Aber auch da kann man das, ne, mit Obst. Obst enthalten ja schon Kohlenhydrate. Ein paar Haferflocken, also so ein Porridge ist eigentlich sehr, sehr gut. Oder auch ein Ei-Frühstück mit ein bisschen Vollkornbrot dazu zum Beispiel und auch ein bisschen Obst dazu. Das wäre ein zweites Beispiel. Da hat man dann nämlich die Fette und die Proteine dabei. Die halten den Blutzuckerspiegel stabil. Das heißt, ich empfehle tatsächlich Kohlenhydrate einfach immer in Verbindung mit Proteinen zum Beispiel zu essen, weil Proteine einfach grundsätzlich wichtig für uns sind und auch bei den meisten Mangelware. und man so quasi nicht diese negativen Nachteile hat, wenn man auch mal einfache Kohlenhydrate isst.
Mhm. Kommen wir mal direkt zum Thema Zucker. Du hast es eben angesprochen, Obst. Da schwören ja auch viele auf Süßstoffe oder Alternativen wie Stevia, Honig oder Agavendicksaft. Ist das denn wirklich nun gesünder als herkömmlicher Zucker?
Also man muss sagen, Zucker ist halt Zucker. Ich nehme jetzt mal die Süßstoffe raus, aber also der Industriezucker oder auch Obst oder auch Datteln oder auch Honig oder Agavendicksaft, das ist alles im Endeffekt Zucker und wird im Körper zu Zucker verstoffwechselt. Das heißt, das, im Körper hat es überall dieselbe Wirkung. Es wird zu Zucker. Ja, natürlich sind es verschiedene Zuckerbestandteile so, aber was dann im Körper wird, ist halt Zucker. Das heißt, das verändert sich jetzt nicht so. Wo man halt Vorteile sehen kann, ist, dass es in Honig natürlich zum Beispiel nochmal ein bisschen mehr Nährstoffe gibt. Auch in Datteln, die haben zusätzliche Nährstoffe nochmal, was natürlich erstmal positiv ist. Aber grundsätzlich ist es alles Zucker. Und wenn ich zu viel davon esse, dann wird das halt vom Körper gespeichert. Oder wenn ich es halt verbrauche, dann verbrauche ich es halt. Ich weiß, dass eine längere Zeit, das ist jetzt auch wieder ein bisschen zurückgegangen, vor allem als so dieses Vegan-Essen-Trend war, Agavendicksaft ganz schnell gehypt wurde als Alternative zu Honig. Ich bin nicht so ein Fan von Agavendicksaft tatsächlich, weil es ein Nährstoffdieb ist. Also es bindet halt Nährstoffe an sich und leitet die mit raus, die ich ja eigentlich benutzen möchte. Da kann man zum Beispiel so Reissirup oder sowas nehmen, wenn man jetzt sich wirklich pflanzlich ernährt. Und bei den Süßstoffen ist es so, da ist die Studienlage ja immer noch, also da gibt es ja mittlerweile immer mal wieder viele Studien und Pro und Contra und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist die Studienlage so, dass nicht klar ist, dass Süßstoffe uns schädigen, ja, muss man sagen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die einfach ganz gut vertragen und gut damit klarkommen und keine Probleme von beim Zyklus oder beim Darm oder normal im Stoffwechsel davon bekommen. Es gibt Menschen, die vertragen sie einfach nicht und die merken das auch relativ schnell. Ich glaube, das muss man ausprobieren. Ich persönlich bin immer ein Fan, die Ernährung so gesund und natürlich, wie es geht, zu gestalten. Einfach auch, um nicht die Verbindung zum natürlichen Essen zu verlieren, weil man sagen muss, bei Süßstoffen ist schon, die Geschmäcker sind schon extremer. Es ist alles süßer und man gewöhnt sich ja dran. Also wir gewöhnen uns dran. Und wenn man dann quasi nur noch eine Erdbeere isst, dann denkt man plötzlich so, oh, ist ja irgendwie gar nicht mehr so geil. Deswegen bin ich schon Fan davon, aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn man zwischendurch mal ein bisschen mit Süßstoffen arbeitet. Es kommt halt immer auf die Menge drauf an. Ich würde jetzt aber nicht in jeder Mahlzeit mit Süßstoffen arbeiten. Vorteil von den Süßstoffen ist natürlich, dass sie einfach keine Kalorien enthalten. Das heißt, sie können definitiv beim Abnehmen helfen, aber auch da würde ich tatsächlich wirklich gucken, wie kann ich die Ernährung passend zu meinem Alltag gestalten? Wo kann ich trotzdem noch natürliche Lebensmittel einbauen, und um den Bezug zum Essen halt einfach nicht zu verlieren.
Thema Obst vielleicht noch. Es gibt ja auch diesen Mythos, dass wenn man zu viel Obst isst, dass man dann zunimmt. Was sagst du dazu?
Das ist ja bei allen Sachen so. Wenn ich zu viel von etwas esse, nehme ich zu. Aber ja, Obst ist natürlich Fruchtzucker und auch das ist Zucker im Körper. Und auch das wird, wenn ich zu viel davon esse, einfach in Form von Fett eingelagert. Ich weiß, dass es auch früher so war, dass man dann so dachte, okay, ich stelle jetzt einfach so einen riesen Obstteller hin und esse den ganzen Tag Obst. Das funktioniert und dann nehme ich ab. Ist natürlich auch nicht so, weil Obst hat auch Kalorien. Obst hat halt Fruchtzucker, kann den Blutzuckerspiegel steigen lassen, was zu Heißhunger führt. Ja, wenn ich die ganze Zeit so eine Blutzuckerachterbahn habe, dann habe ich halt dauernd Heißhunger. Und dann wieder dieses Low und auch Stimmungsschwanken und so weiter. Das heißt, Obst finde ich schon wichtig. Also man sollte schon so im Schnitt zwei Obstmahlzeiten am Tag haben. Das ist so eine Handvoll, eine Portion in meinen Augen. Ja, also weil ich weiß auch, ich kenne auch bei Instagram diese Bowls, die dann so voll mit Obst sind, wo nichts anderes drin ist. Das könnte auch wieder zu viel sein. Muss man da einfach schauen, was da drunter ist. Aber so eine Handvoll Obst ist ungefähr eine Portion. Und die zweimal am Tag zu essen, ist auf jeden Fall gut, weil da einfach viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind. Aber auch da sind Kohlenhydrate. Und da auch da sage ich immer wieder, wenn du nachmittags Lust auf Obst hast, gerade wenn es warm ist zum Beispiel, tendieren wir dazu, dann isst dazu vielleicht ein paar Nüsse. Ja, dann haben wir noch Proteine und Fette, die halten wieder den Blutzuckerspiegel stabil und dann ist der Mix perfekt. Dann kannst du dir auch das Obst gönnen.
Ein Thema, was in meiner Bubble ja voll präsent war, ist das Thema Gluten bzw. die Abstinenz von Gluten, sodass eben auch Menschen, die keine Glutenunverträglichkeit haben, wirklich auf Gluten verzichten, um eben, sag ich mal, Entzündungen im Körper vorzubeugen. Wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, das ist tatsächlich auch in meiner Bubble so, weil ich mich auch auf Darmgesundheit spezialisiert habe. Ich kenne das auch. Also es gibt natürlich Zöliakie und Gluten- und Sensitivitäten, die man auch testen kann und die man auch deutlich merkt. Also bei Zöliakie musst du auf Gluten verzichten, weil es einfach schädlich für deinen Körper ist. Wenn du eine Glutensensitivität hast, dann ist das ähnlich. Dann solltest du darauf verzichten. Was ich ganz oft auch bei meinen Kunden und auch in dieser Instagram Darmgesundheitsbubble sehe, ist, dass viele denken, dass Gluten per se schlecht ist. Und dem ist natürlich nicht so. Gluten ist ein Klebeprotein, ne, was ja auch bei Brot und so hilft, dass das halt einfach so die Konsistenz hat, die wir auch mögen. Und es ist natürlich schwerer verdaulich. Das heißt aber nicht, dass wir alle Gluten schlecht vertragen. Also ich zum Beispiel kann Gluten total gut essen. Ich habe damit überhaupt keine Probleme und ich esse es auch. Was man halt mal machen kann, um das herauszufinden, weil das beobachte ich schon bei einigen, die halt keine Zöliakie haben und auch keine Glutenunverträglichkeit haben oder Sensibilität haben, dass sie trotzdem, wenn sie mal Gluten für 2, 3, 4 Wochen über einen längeren Zeitraum weglassen, dass sie sich einfach besser fühlen. Mhm. Und ich finde, neben diesen ganzen Studien und Tests und so weiter, ist Körpergefühl ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So nicht zu gucken, was macht dann A, B oder C da auf Instagram oder sonst wo oder neben mir am Tisch. Wie geht's mir denn damit? Also weil idealerweise sollst du dich ja mit deiner Ernährung gut fühlen. Das heißt, man kann das mit so einer Ausschlussdiät einfach mal testen und Gluten halt mal für mehrere Wochen weglassen. Ich würde auch nicht nur 2 Wochen, sondern auch ein bisschen länger, weil es dauert ein bisschen, bis das Gluten aus dem Körper kommt. Und einfach mal schauen, verändert sich überhaupt was? Merke ich einen Unterschied? Verändert sich die Haut? Verändert sich die Konzentration? Verändert sich das Gefühl im Bauch? Ja, habe ich weniger Völlegefühl? Habe ich weniger einen Blähbauch? Ist meine Verdauung regelmäßiger oder merke ich halt überhaupt keinen Unterschied? Und wenn ich überhaupt keinen Unterschied merke, dann kann ich einfach Gluten essen. Mhm. Ja, dann brauche ich Gluten nicht aus meiner Ernährung streichen. Was ich aber bei vielen Kunden habe, ist, dass die sich tatsächlich einfach so ein bisschen leichter und besser dadurch fühlen. Weniger Völlegefühl, weniger aufgedunsen. Die Haut wird bei vielen auch besser. Und dann macht es schon Sinn zu gucken, okay, macht es für mich Sinn, auf Gluten zu verzichten oder beziehungsweise die Menge an Gluten ein bisschen zu reduzieren. Manchmal ist es ja auch, ne, kommt manchmal ist das Fass einfach voll. Das heißt, in 3 Mahlzeiten ist Gluten zu viel, aber in einer Mahlzeit am Tag ist es völlig in Ordnung. Auch das kann man nochmal ausprobieren. Und dann, finde ich, macht es schon Sinn, fürs Körpergefühl auch Gluten wegzulassen. Da würde ich tatsächlich drauf achten. Aber so einen Test kann man einfach mal machen. Ja, der schadet dann auch nicht, aber so einfach aus dem Trend heraus auf wieder Lebensmittel zu verzichten, weil man nimmt sich damit ja auch zum Beispiel, ne, wenn man jetzt an Brot denkt, das sind ja dann Vollkornprodukte wahrscheinlich auch oder sollten es sein. Und wenn man die nicht mehr zu sich nimmt, fehlen einem vielleicht wieder Ballaststoffe und andere Nährstoffe, die dann wieder für den Darm nicht so gut sind, also dass die fehlen, dass es nicht so gut ist. Dementsprechend kann man das einfach mal testen und wenn man keinen Unterschied merkt, kann man auf jeden Fall Gluten essen.
Und es schmeckt halt auch.
Ja, ist lecker.
Kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir hatten es vorhin schon kurz. Wie sieht's mit Fetten aus? Also warum sind diese so wichtig für unseren Körper? Und gibt's da auch wieder gute Fette, schlechte Fette?
Ja, Fette sind auch, also das ist ja auch, ne, so Low Fat und Low Calorie ist ja auch so ein Trend gewesen. Oder ich weiß nicht, ob es immer noch einer ist, aber es spukt auf jeden Fall auch in vielen Köpfen rum. Fette gehören auch zu den Makronährstoffen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, und sind auch ganz wichtig für uns, vor allem für unsere Frauengesundheit, weil sie Bestandteil von der Hormonproduktion sind. Also sind wirklich wichtig für unseren Zyklus und sind ja auch zum Beispiel, transportieren sie Vitamine, ja, die fettlöslichen Vitamine A, E, D und K. Und haben deswegen ganz wichtige Aufgaben im Körper. Wir brauchen, als ich vorhin den Teller erklärt habe, hat man ja gemerkt, dass Kohlenhydrate, Proteine, Gemüse sehr viel quasi auf dem Teller waren. Und bei den Fetten habe ich gesagt, jetzt so ein Esslöffel. Ja, ich weiß, dass viele dann einfach so eine ganze Avocado sich auf den Teller hauen oder so eine halbe. Es reicht zum Beispiel eine Viertel Avocado an Fett. Ne? Fette haben einfach doppelt so viel Kalorien wie die beiden anderen Makronährstoffe. Und das darf einem bewusst sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass Fette schlecht sind. Wir brauchen einfach nicht so viel in den großen Mengen davon. Trotzdem sind Fette halt unheimlich wichtig für die Hormonproduktion, für die Gehirngesundheit, auch um unsere Organe zu schützen und so weiter. Also sind ja auch essentiell. Ja, wir müssen sie zu uns nehmen. Und auch da gibt es natürlich sowas wie gehärtete Pflanzenfette. Die sind nicht gesund, definitiv. Das ist leider in den ganzen verarbeiteten Produkten enthalten. Deswegen sagen wir auch immer, verarbeitete Produkte sind eher ungesund. Wenn man sich jetzt einmal im Monat oder zweimal im Monat eine Tiefkühlpizza gönnt, macht es jetzt nicht den Unterschied. Aber wenn man die halt jeden Abend isst, dann ist es halt schon ein Problem, weil man dann auch dauerhaft diese gehärteten Pflanzenfette isst und das einfach zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter führen kann. Ähnlich Margarine ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, ne? Früher wurde dann gesagt, oh, Butter hat so viel Fett, so viel Kalorien, müssen wir jetzt mal vom Tisch nehmen und steigen auf Margarine um, die weniger hat. Aber auch Margarine sind gehärtete Pflanzenfette, da ist das ähnlich. Auch in diesen ganzen Ersatzprodukten, in diesen veganen Produkten sind ganz oft gehärtete Pflanzenfette enthalten. Die sind halt weniger gesund und sollten nur in Maßen gegessen werden. Ja, auch so in Chips und so weiter und so fort. Alles, was frittiert ist, so, da findet man das. Genau, und die können halt entzündlich wirken. Und können dann halt zu Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, diese ganzen Spanne führen, Übergewicht, ganz typisch. Es gibt Fette wie Omega-3-Fettsäuren. Die sind ganz wichtig für uns. Die müssen wir auch zuführen. Das Problem ist, dass man das quasi über die normale Ernährung gar nicht schafft. Also wenn man jetzt schaut, das ist in fettigen Fisch enthalten und wir müssten 2 Fischmahlzeiten am Tag essen. macht keiner. Und in den Fischstäbchen ist es definitiv nicht mehr drin. Das würde ich nicht dazu zählen. Und deswegen macht es zum Beispiel da auch Sinn zu supplementieren, also Omega-3 zusätzlich zu sich zu nehmen, auch gerade für den weiblichen Zyklus, für die Hautgesundheit, für die Augengesundheit, für die also auch gerade schon im Bauch der Mutter, das Embryo, ne, für die frühkindheitliche Entwicklung ist Omega-3 ganz wichtig. Mhm. Das heißt, Fette sind wirklich wichtig für uns, aber da halt darauf achten, dass es wirklich gute Fette sind. Also schon gern die Butter essen.
Mhm. Gerade bei Milchprodukten wie Joghurt oder Käse gibt es ja auch ganz oft so fettreduzierte Versionen. Wie stehst du dazu, beziehungsweise bringt das was oder ist das überhaupt gesund eigentlich?
Also eigentlich ist es ja dann wieder verarbeitet, muss man sagen. Da wurde ja wieder was rausgezogen und ich glaube, dass jeder einen 3,8%igen Joghurt gut verträgt und ich meine, der griechische Joghurt liegt bei 10% und auch das kann gut sein. Es kommt halt, das ist immer meine Lieblingsantwort, es kommt drauf an, weil natürlich kommt das so ein bisschen drauf an, was esse ich sonst noch am Tag, wie viel bewege ich mich und so weiter. Aber grundsätzlich glaube ich, sollte man da nicht sparen, sondern dann vielleicht an anderen Stellen eher sparen oder so ein bisschen drauf achten. Joghurt und allgemein Milchprodukte haben gesunde Fette und gute Fette, die wirklich gut für uns sein können, sofern man Milchprodukte verträgt. Das muss man ja noch dazu sagen. Das ist ja nicht bei jedem so. Und natürlich kann man auch auf, ich glaube, es gibt ja diesen 0,8%igen Joghurt. Dann will man, glaube ich, diesen Joghurtgeschmack ohne das Fett haben. Aber wie gesagt, ich würde dann eher an anderer Stelle sparen, weil gerade wenn der weibliche Körper einfach zu wenig Fette bekommt, dann sagt der Körper sich auch, okay, wir sind hier quasi im Energiedefizit. Eine Frau in einem Energiedefizit kann ja kein Kind bekommen, ja, eine Schwangerschaft nicht halten und so weiter. Und dann kann es passieren, dass es halt zu Zyklusproblemen führt, also dass der Eisprung wie sich wieder verschiebt oder auch es gar nicht zum Eisprung kommt und dass man einfach nicht fruchtbar ist. Und ich finde auch selbst, wenn ich keinen Kinderwunsch habe, möchte ich ja einen gesunden Körper haben, der rein theoretisch fruchtbar wäre. Dementsprechend sollte ja das Ziel sein, dass ich mich so ernähre, dass mein Zyklus intakt ist und dementsprechend würde ich eher zu dem 1,5 bis 3,8%igen Joghurt greifen und die Fette essen. Das ist ja auch in so einem Joghurt, ich meine, ich esse ja jetzt nicht 1,5 Kilogramm davon.
Schmeckt auch wieder besser.
Genau, schmeckt besser. Ich bin auch großer Fan von griechischem Joghurt und es sättigt einfach auch besser. Ne? Fette halten halt auch satt. Das heißt, ich habe nicht nach einer Stunde wieder Hunger, wenn ich da 0,8% Joghurt esse, sondern zum Beispiel zu dem griechischen Joghurt greife, sondern das hält mich dann halt einfach 2, 3, 4 Stunden satt und ich tue meinem Körper einfach was Gutes damit.
Vielleicht noch mal kurz zu Milchprodukten, da gibt es ja auch so ein paar Mythen. Sind sie wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Beziehungsweise ist denn wirklich alles voller Hormonen und hat das vielleicht auch Auswirkungen auf unseren weiblichen Körper?
Was in Milch natürlich enthalten ist, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie schnell Kälber wachsen, ja, und wie langsam wir Menschenkinder wachsen. In der Kuhmilch sind halt einfach Wachstumshormone enthalten, die, wenn wir sehr viel Milch zu uns nehmen und auch eher sensibel darauf reagieren, zu Hormonproblemen führen können. Das sehe ich schon bei vielen Frauen, deren Zyklus, wenn man die Kuhmilch rausnimmt, stabiler wird, die weniger PMS-Probleme haben und so weiter, weil einfach die einfach mit diesen Inhaltsstoffen nicht gut klarkommen. Ja, da muss dann auch nicht immer eine Unverträglichkeit vorliegen, aber der Körper kann es einfach nicht so gut verstoffwechseln und dementsprechend kann das einen positiven Einfluss auf den Zyklus haben. Was man auch sieht, ist, dass die Milch durch diese enthaltenen Wachstumshormone zum Beispiel den Insulinspiegel erhöhen können und gerade bei so Zyklusstörungen wie PCOS kann das schon ein Faktor spielen, weil das ja PCOS oft mit Insulinresistenz einhergeht. Das heißt, da macht es schon Sinn, auch auf Milch zu verzichten. Man muss aber gucken, ich baue persönlich immer auch bei Zyklusproblemen den Darm mit auf und ich habe die Erfahrung gemacht, umso besser der Darm intakt ist, umso besser, also ich kann mittlerweile auch wieder Milchprodukte essen und sogar Kuhmilch trinken, ohne Probleme zu haben. Also da muss man immer schauen. Also per se ist Milch nicht schlecht.
So. Ja, bei mir ist es was Mentales und ich mag den Geschmack tatsächlich auch nicht so. Also mir schmeckt das tatsächlich zu tierisch. Aber vielleicht auch in dem Zusammenhang gleich mal die Frage, wenn man auf tierische Lebensmittel verzichtet, sich also vegetarisch oder eben sogar vegan ernährt, lebt man dann wirklich länger und gesünder?
Das ist eine schöne Frage. Würde ich mit Nein beantworten, weil es kommt darauf an, wie du dich pflanzlich quasi ernährst. Ne? Also du kannst dich sehr gesund und ausgewogen pflanzlich ernähren, wenn du dich wirklich damit auskennst, weil du musst natürlich, wenn du tierische Sachen weglässt, dann fehlt dir zum Beispiel B12. Es kann sein, dass dir Kalzium fehlt. Es kann sein, dass dir Proteine fehlen. Und da musst du dich einfach gut auskennen, wie du das einfach in die Ernährung einbaust, sodass dein Körper das bekommt, was er braucht. Und das geht bei vielen Menschen. Und dann können die tatsächlich sehr gesund und lange leben. Viele kriegen es aber nicht hin und bauen dann eher auf diese Ersatzprodukte, die wir auch schon angesprochen haben. Und da ist halt einfach sehr viel Bullshit drin.
Ein großes Thema ist ja auch, dass Frauen angeblich zu wenig Proteine essen oder weniger Proteine essen. Stimmt das? Und warum sind Eiweiße denn so wichtig für Frauen?
Ich würde sagen, ja, das stimmt. Also aus meiner Erfahrung, ist jetzt keine Studie, ich erhoben habe, aber ich habe ja sehr viel Frauen in meinem Umfeld und ich sehe das immer wieder, dass die Frauen, die in mein Coaching kommen, in meine Programme kommen, definitiv viel zu wenig Eiweiß essen. Mhm. Aber auch Männer, muss ich dazu sagen. Mhm. Es ist auch bei Männern so. Ich sehe ja sehr viele Ernährungstagebücher oder spreche ja sehr viel und es ist echt krass, wie wenig Eiweiß gegessen wird, weil es einfach vergessen wird, glaube ich. Mhm. Ja, also es ist oft so, dass einfach, auch wenn man sich die deutsche Küche anguckt, das ist halt ein Teller voller Nudeln oder ein Teller voller Reis so und dann kommt da halt vielleicht ein bisschen Fleischbeilage so, ja, das, na, aber wenn du mir überlegen, du musst halt, ich versuche immer so auf 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen, also das eigene Körpergewicht mal 1,5, das sollte die Proteinmenge am Tag sein und das ist für die meisten schwer. Mhm. Ja, also die meisten sind irgendwo bei 60 Gramm Eiweiß am Tag, ja, das ist maximal so ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist wirklich zu wenig. Also es macht tatsächlich einen enormen Unterschied, weil Proteine sind essentiell für unsere Gesundheit. Wir müssen sie hinzufügen, unser Körper braucht die und Proteine bestehen aus Aminosäuren und sie sind für alle Auf- und Abbauvorgänge im Körper zuständig. Mhm. Ja, also extrem wichtig und ich weiß, dass, glaube ich, die meisten Proteine oder Eiweiß quasi so mit dieser Pumperszene, mit diesem Kraftsport in Verbindung bringen. Sie sind aber unheimlich wichtig für die Hormonproduktion, für unsere Schilddrüse, für unsere Nebennieren, für unseren Zyklus. Ja? Sie sind quasi an der Östrogenproduktion beteiligt, an der Progesteronproduktion beteiligt, an der LH, also Luteinis-Hormon, an der Produktion beteiligt. Sie halten den Blutzucker stabil, sind an der Zellerneuerung beteiligt. Also sie beeinflussen so viele Dinge in unserem Körper. Und wenn ich anfange, und deswegen sage ich auch, glaube wirklich, dass die meisten zu wenig essen, wenn ich anfange, die Ernährung zu optimieren mit meinen Kunden und sage, achte mal mehr darauf und das und wir mehr Proteine einführen, egal ob jetzt pflanzlich oder tierisch, dann merken die Frauen das total schnell, meist innerhalb der ersten 2 Wochen, dass sie mehr Energie haben, dass sie besser schlafen, dass sie weniger Heißhunger haben, also auch weniger Appetit, weniger Stimmungsschwankungen, also einfach wirklich ausgeglichener sind und tatsächlich weniger Zyklusprobleme auch haben. Und was vielleicht auch noch ein Tipp ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir eine Frage vorwegnehme, aber ich sage immer, wenn du überlegst, was du isst, denk als erstes an die Proteine und bau dir dann um die Proteine herum deine Mahlzeit zusammen, dann vergisst du sie nicht.
Ja.
Das ist immer so, dass wie ich es auch mache und was ich finde tatsächlich am einfachsten ist, um die nicht zu vergessen.
Das ist ganz interessant. Also auch wie du meintest, die westliche Ernährung, ich sage jetzt mal wirklich westliche Ernährung, ist schon eher kohlenhydratreich. Also auch mal, wenn man überlegt, so to go am Bahnhof oder irgendwo, ist halt so schnell mal eben Brötchen belegt und dann sind die Proteinanteile meistens super gering. Immer. Dazu vielleicht nochmal eine Follow-up-Frage. Wie sieht es denn aus mit Proteinshakes und auch so diesen ganzen Mahlzeitersatzdrinks? Ja, und wenn ich jetzt im Kühlregal schaue, in einem Supermarkt, dann ist ja alles heutzutage High-Protein. Ja, der Pudding ist jetzt sogar High-Protein. Bringt das wirklich was und wie stehst du dazu?
Ja, also ich finde das gar nicht so schlecht, dass das so ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt, dass das so ein bisschen mehr darauf hingewiesen wird, hey, Proteine sind wichtig. Ich glaube, das ist schon, dass einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit hingeht. Das finde ich schon gut. Auch da wieder, wenn ich, wenn ich früh einen Termin habe und es nicht geschafft habe zu essen, dann nehme ich mir auch einen Shake mit. Einfach, weil ich weiß, morgens ein proteinreiches Frühstück oder einfach Proteine sind wichtig für meine Schilddrüse, für meine Nebenniere. Mhm. Ja, die brauchen beide dieselbe Aminosäure. Und wenn sie davon zu wenig haben, ne, die Schilddrüse ist der Energiegeber für den Körper, die Nebennieren sind für unsere Stresshormone. Ich möchte aber eigentlich nicht zu viel Stress im Körper haben. Das heißt, ich versorge erstmal mein System, was ja nachts quasi leer gelaufen ist. Mhm. Und wenn ich es dann nicht schaffe, mir mein Spiegelei mit Toast, mein Frühstück ist tatsächlich Vollkorntoast mit Spiegelei, weil ich vertrage das tatsächlich sehr gut, habe ich auch mal getrackt. Das ist so mein Standardfrühstück. Wenn ich aber nicht die Zeit habe, das zu machen, dann greife ich auch zu einem Shake und ersetze damit halt mein Frühstück, weil das kann ich dann unterwegs trinken und ich weiß, ich kriege meine Proteine rein und bin erstmal gut versorgt. Ich finde aber nicht, dass die komplette Ernährung aus Shakes bestehen sollte. Mhm. Ja, weil auch da, wie ich am Anfang gesagt habe, ich finde es ganz wichtig, auch die Nahrung selber zuzubereiten, einkaufen zu gehen, die Gerüche, alles, was ich zubereite, was ich fühle, schmecke, alles mit meinen Sinnen wahrnehme, zeigt meinem Körper, da kommt gleich Nahrung und dann werden Verdauungssäfte entwickelt, ja, die der Körper auch braucht, um das alles gut zu verdauen. Wenn ich mir einen Shake mache, passiert das zwar auch noch, aber nicht mehr so in dem Maße. Mhm. Und dann kann es tatsächlich irgendwann zu Problemen kommen. Ne? Das kann sein, dass ich dann immer, keine Ahnung, bei 2 oder 3 Shake-Mahlzeiten dann und wenn ich dann plötzlich im Urlaub bin und den Shake nicht dabei habe, dass ich dann plötzlich Verdauungsprobleme bekomme und Verstopfen bekomme, weil einfach meine Enzymproduktion runtergefahren ist, weil es einfach nicht mehr so nötig war.
Welche Proteinquellen empfiehlst du so deinen KlientInnen?
Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass tierische Proteinquellen von Vorteil sind. Also das heißt nicht, ich bin pro oder gegen vegan oder pflanzlich, sondern ich passe mich meinen Kunden immer an. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Frauen tatsächlich, die irgendwann auf vegan oder pflanzlich umgestiegen sind und dann wieder anfangen, tierische Sachen zu essen, wie Eier oder auch mal Hühnchen oder sowas, tatsächlich, denen es gesundheitlich besser geht. Also ich empfehle zum Beispiel Hanfsamen. Ich bin großer Fan von Hanfsamen. Kann man überall raufstreuen finde ich geschmacklich, merkst du die kaum und haben einfach auch 100 Gramm, 20 Gramm Eiweiß. Finde ich mega, liebe ich tatsächlich sehr. Wer es gut verträgt, Nüsse kann, ne, auch quasi die zum Snack sehr gut nutzen oder einfach morgens nochmal so ein bisschen mit aufs Porridge streuen. Mageres Hühnchen in Bio-Qualität ist etwas, was meist sehr gut verdaulich ist und man auch vielseitig einsetzen kann. Aber auch Hülsenfrüchte, wenn sie gut zubereitet sind, also bitte lange einwirken lassen, um die Lektine rauszukriegen, weil viele sagen immer, sie vertragen Hülsenfrüchte nicht. Es liegt meistens wie ich es zubereite. Ja. Ja, also über Nacht einfach einwirken lassen. Auch die Hülsenfrüchte übrigens, die im Glas sind, würde ich auch nochmal 1-2 Stunden einweichen lassen, weil ich weiß ja nie, wie lange die gekocht wurden.
Das stimmt.
Ja, also guter die gebe ich auch nochmal 1 Stunde vorher einfach, also kippe ich das Wasser aus und weiche den im neuen Wasser ein. Dann sind auch Hülsenfrüchte meist sehr gut verdaulich und auch da vielleicht, wenn man sagt, okay, ich möchte mehr pflanzliche Proteine in meine Ernährung einführen, dass man da jetzt nicht von 0 auf 100 steigt, sondern es langsam macht. Gewöhnt euren Darm langsam dran. Ne? Der muss halt da ein bisschen mehr arbeiten. Aber Hülsenfrüchte sind sowas wie Linsen, Kichererbsen, das sind ganz gut.
Gehen wir nochmal einen Schritt von den Nährstoffen zum Thema Ernährung und Zyklus. Wir hatten es vorhin ja schon mal kurz. Ich habe in der Folge über PMS mit Dr. Miriam Wagner schon gelernt, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf mögliche Zyklusbeschwerden haben kann, was du auch erwähnt hast. Worauf muss ich denn achten, wenn ich mich zyklusbewusst ernähren möchte? Also welche Nährstoffe sind wann vielleicht besonders wichtig und was sollte ich wann vielleicht lieber weglassen? Hast du da konkrete Tipps?
Genau, also wir haben ja 4 Zyklusphasen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir einfach schon mal wissen, dass es nicht 2 Zyklusphasen sind, sondern 4. Und in jeder Zyklusphase sind die Hormonlevel unterschiedlich. Dementsprechend unser Körper braucht unterschiedliche Dinge. Fangen wir mal mit der ersten Zyklusphase an, die Menstruationsphase. Dort verlieren wir Eisen und Zink. Und im Englischen heißt es Period Flu. Viele Frauen fühlen sich so kränklich. Das liegt daran, dass das Immunsystem quasi erstmal dadurch, dass die Hormone vorher abstürzen, erstmal runtergeht, schwächer wird. Das heißt, Eisen, Zink und Vitamin C-haltige Lebensmittel können uns in der Menstruationsphase total gut unterstützen, plus warme Mahlzeiten, alles was wärmt. Oft ist es ja so, Couchdecke, so, ich möchte mich wärmen, kann einfach sehr gut unterstützen. Dann kommen wir in die 2. Zyklusphase, das ist die Follikelphase. Das ist die Phase, wo es uns Frauen meistens richtig gut geht. Hier ist es so, dass wir dadurch, dass die Hormone dann anfangen zu steigen, wir von Grund auf relativ viel Energie haben. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel. Ich würde quasi immer sagen, auf jeden Fall immer auf die Proteine achten, weil die brauchen wir immer. Also wir brauchen grundsätzlich die wichtigsten Makronährstoffe immer, aber da würde ich nicht vergessen. Und da hilft es uns, einfach so leichte Mahlzeiten zu uns zu nehmen. Also so Salate, die trotzdem, ne, vielleicht ein bisschen Hülsenfrüchte enthalten oder ein paar Kerne enthalten, Obst und so weiter. Also so ein bisschen leichter essen, weil wir brauchen grundsätzlich vom Stoffwechsel her, wir brauchen jetzt nicht noch, der ist eh schon gut am Arbeiten, wir haben viel Energie, wir müssen jetzt nicht super viel reingeben. Dann kommen wir zur 3. Zyklusphase, das ist die Ovulationsphase, also die Eisprungphase. Und hier ist es so, dass Östrogen am höchsten ist. Und hier würde ich tatsächlich mich sehr mit dem Fokus auf Darmfreundlichkeit ernähren, weil das, was wir haben immer so den Fokus auf, die Hormone müssen produziert werden, aber die Hormone müssen ja auch wieder aus dem Körper raus. Ja, das heißt, die Entgiftung zu unterstützen ist hier ganz wichtig. Das heißt, ich würde hier wirklich auf Ballaststoffe setzen, die binden schon mal. Ich würde auf Bitterstoffe setzen, sowas wie Mariendistel, Löwenzahn und so weiter. Die unterstützen die Leber und helfen einfach der Ausleitung und so weiter. Und was man in der Phase auch noch machen kann, weil das auch eine Phase ist, wo es den meisten Frauen eigentlich ziemlich gut geht, aber vielen Frauen auch nicht. Und das kann an der Östrogen-Histamin-Connection liegen. Das heißt, umso mehr Östrogen wir im Körper haben, umso mehr Histamin haben wir auch und umgekehrt genauso. Das heißt, vielen Frauen geht es in der Phase nicht gut, weil die Histaminspiegel zu hoch sind. Das heißt, für manche Frauen, das kann man auch gerne mal testen, sich in der Phase ein bisschen histaminärmer zu ernähren. Also Avocado, Schokolade, Tomaten, Erdbeeren. Es gibt ganz viele leider, aber das sagt Google einem. www.fraggoogle.de spuckt es aus. Das kann man gerne mal testen. Und die 4. Phase ist die Lutealphase, die auch die längste Phase im Zyklus und die typische PMS-Phase für uns Frauen. Und hier ist es so, dass das ganz wichtig ist, dass Progesteron höher ist als Östrogen. Und für Progesteron brauchen wir Zink und Vitamin C. Also so Kerne, dunkelgrünes Blattgemüse und so weiter ist da sehr, sehr gut. Vitamin C-haltiges Obst zum Beispiel oder Brokkoli, Erdbeeren, Paprika, sowas ist super. Und Proteine, ganz wichtig. Denn wir sind weniger insulinsensitiv in dieser Phase. Das heißt, unser Blutzuckerspiegel steigt eher an. Das heißt, wir sollten noch mehr darauf achten, ihn stabil zu halten. Und das schaffen wir mit Proteinen. Und wir brauchen Proteine für die Progesteronproduktion. Das ist das eine. Und was das andere ist, weil viele denken immer in der Phase, der Heißhunger liegt daran an den blöden Hormonen quasi. Es ist aber so, dass wir in der Phase dadurch, dass unsere Körpertemperatur nach dem Eisprung steigt, auch bis zu, dass wir 200 bis 300 Kalorien mehr verbrauchen in dieser Phase. Wenn wir unsere Ernährung aber nicht anpassen, also nicht mehr essen, sind wir irgendwann, weil die Phase ja relativ lang sein kann, also mindestens 10 Tage bis zu 15, 16 Tagen im Kaloriendefizit. Das heißt, hier kann es Sinn machen, dass wir einen Snack zusätzlich der Ernährung hinzufügen, um zu gucken, wie geht es mir damit. Genau, das ist auch nochmal was, was viele nicht wissen und dann überrascht sind, wie gut es ist, ein Snack mehr essen und mir geht es besser. So. Hätte man auch nicht gedacht. Aber, ja.
Und ist Frühstück denn wirklich so die wichtigste Mahlzeit des Tages? Darüber habe ich ja zum Beispiel mit Daniela Klikowski in Folge 7 schon mal gesprochen. Was ist deine Meinung dazu?
Ich finde, sie ist schon bei den meisten Menschen eine sehr wichtige Mahlzeit, weil über Nacht fastet ja quasi der Körper. Ich esse ja mehrere Stunden nichts, also meistens so 10, 12 Stunden. Und ich habe ja gerade schon die Schilddrüse und die Nebennierenrauch erwähnt. Und wenn ich mir so die Frauen in meiner Bubble anschaue, ja, die so Anfang 30 bis Ende 40 sind, Kinder haben und eigentlich im Burnout sind und Energiemangel haben, denen es einfach nicht gut geht, die sich durch den Tag quälen und dann halt einfach zwei Kaffeetassen zum Frühstück trinken und dann vielleicht mittags sich nochmal irgendwie ein Stück Kuchen, was noch übrig ist, reinschieben. Ne? Also da weiß ich schon, okay, das kann halt nicht funktionieren. Und unser Energiegeber ist die Schilddrüse und die, wie gesagt, muss am Morgen erstmal versorgt werden. Und genauso ist es mit den Nebennieren, gerade wenn ich einen stressigen Alltag habe oder unter Stress stehe. Und das mache ich halt mit einem Frühstück. Und deswegen sollte das Frühstück jetzt irgendwie nicht das Marmeladenbrot sein, sondern wirklich ein proteinreiches Frühstück. Also wirklich entweder ein Ei-Frühstück oder ein proteinreiches Porridge. Oder auch, man kann auch Brokkoli als erste Mahlzeit essen ein bisschen und danach ein Frühstück Brokkoli hält auch den Blutzucker stabil. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Apfelessig ins Wasser mit rein und so weiter. Aber auf jeden Fall quasi den Körper nicht im Leerlauf lassen, sondern dem Körper die Bestandteile geben, die er braucht, damit halt die ganzen Körperfunktionen funktionieren können. Weil wenn ich eh schon im Energiedefizit bin, ja, im Energiemangel bin und der Körper quasi schon in diesem Erschöpfungszustand ist und ich dann noch weniger reingebe, dann tue ich ihm ja nichts Gutes. Dementsprechend glaube ich schon, dass bei 80% der Menschen ein Frühstück eine der wichtigsten Mahlzeiten ist, um den Körper optimal zu versorgen. Und auch das sehe ich immer wieder, dass es dem plötzlich gut tut. Man muss natürlich gucken, in manchen Fällen ist es schwierig umzusetzen, da arbeite ich dann auch mit Shakes. Ne? Die kann man sich rein theoretisch auch am Abend vorbereiten oder einfach Pulver reinmixen, was alles hat. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt immer Wege. Man muss halt einfach mal gucken, wie man es umsetzen kann. Aber ich finde Frühstück tatsächlich schon wichtig, einfach um den Körper zu versorgen.
Ja. Und Richtung abends, da gibt es ja so ein bisschen diese 18-Uhr-Regel, dass man danach nichts mehr essen soll. Wie siehst du das?
Also was ich empfehle, ist so 3 bis 4 Stunden vorm Schlafengehen nichts mehr zu essen. Und damit der Darm einfach, also damit der Körper nachts Ruhe hat und nicht am Verdauen ist, sondern sich auf die ganzen Regenerationsprozesse konzentrieren kann und den Fokus darauf setzen kann. Außerdem merkt man das, glaube ich, wenn man so eine Stunde vorm Essen irgendwie noch, keine Ahnung, so eine riesige Portion ist, dass man einfach nicht gut schläft, dass man schwer einschläft, dass es alles schwer im Magen liegt. Das heißt aber, es muss nicht 18 Uhr sein. Ja? Also es kann auch 20 Uhr sein, je nachdem, wann wer ins Bett geht natürlich. Idealerweise kann man sich, glaube ich, merken, so 3 Stunden vorm Schlafengehen, die letzte Mahlzeit zu sich zu nehmen, damit man halt einfach diese ganzen Regenerationsprozesse nachts besser unterstützen kann und der Körper nicht am Verdauen dauerhaft ist.
Ist ja auch ein Kraftakt, ja, Verdauung.
Genau.
Eine Sache vielleicht abschließend, über die wir bis jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ist ja auch irgendwie die Frage nach dem richtigen Mindset. Also du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Frauen versuchen, irgendwelchen InfluencerInnen nachzuahmen und dann nicht so richtig auf ihr eigenes Bauchgefühl hören. Du hast auch 80-20 angesprochen, bin ich auch großer Fan. Kann man denn irgendwie lernen, wieder mehr sich selbst zu vertrauen, beziehungsweise auch intuitiver zu essen?
Ja, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, die meisten haben das tatsächlich verlernt. Instagram bietet das ja auch so ein bisschen. Ne? Also die ganze Social-Media-Welt ist natürlich so, dass man Essen präsentiert und da wird natürlich auch viel präsentiert und dann denkt man, oh, die isst das oder die macht das und so will ich auch aussehen. Und wenn ich das auch so mache, dann sehe ich so aus, was aber Blödsinn ist, weil jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist individuell. Und ich glaube, deswegen haben wir auch mit diesen ganzen Diät-Trends und so weiter verlernt, auf unseren Körper zu hören und damit auch dieses intuitive Essen verlernt, weil im Endeffekt jedes Symptom, was wir haben, der Kopfschmerz, PMS, was auch immer, Cravings, das ist im Endeffekt ein Hilferuf vom Körper, dass irgendwas nicht im Balance ist, dass dem Körper was fehlt, dass vielleicht etwas zu viel da ist, dass, ne, dass einfach irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das, da fängt es ja schon an, dass wir diese Symptome ganz lange einfach ignorieren oder denken, es ist normal. Wie viele Frauen denken, es ist normal, PMS zu haben? Wie viele Frauen denken, es ist normal, Periodenschmerzen zu haben? Es ist nicht normal. Es ist nicht normal. Meine Periode kommt einfach irgendwann. Also ich weiß natürlich, weil ich habe einen regelmäßigen Zyklus, aber ich werde quasi überrascht, weil sie sich 0,0 mit PMS oder Krämpfen ankündigt. Und so sollte es sein. Und wir nehmen quasi diese Körpersignale auch durch diesen krassen Lifestyle, den viele jetzt einfach von A nach B nach C rennen, einfach nicht mehr richtig wahr. Und es fängt im Endeffekt mit Achtsamkeit an. Und deswegen lasse ich zum Beispiel meine Kunden am Anfang auch immer ein Ernährungstagebuch schreiben, auch wenn es anstrengend ist. Und zwar jetzt nicht Kalorien tracken, sondern einfach aufschreiben, was sie wann gegessen haben, wie es ihnen geht, wie ist das Energielevel, wie war die Verdauung, wie haben sie sich vor oder nach der Mahlzeit gefühlt, was für Gedanken hat sie über den Tag verteilt oder vielleicht auch beim Essen, weil, und wenn du das mal nur 7 Tage lang machst, spürst du dich ja wieder viel mehr. Ja, du beobachtest dich, wie hast du dich vorm Essen gefühlt, was war nach dem Essen anders, habe ich ein Völlegefühl, was hat mir gut getan, was hat mir nicht gut getan. Und das ist so der erste Schritt, diese Achtsamkeit, die wieder zurückzuerlangen und dann auch wirklich zu merken, okay, ah, mein Körper sagt mir gerade, ich bin satt, weil ich bin, ne? So, ich höre jetzt mal auf zu essen. Oder auch, wenn man quasi jetzt nicht mit Hunger einkaufen geht, das ist immer das Schlimmste, was machen. Aber wenn man einkaufen geht und der Körper einfach sagt so, ja, heute habe ich Lust auf Joghurt mit ein paar Körnern und ein bisschen Obst so anstatt dem Ei-Frühstück, dann braucht der Körper vielleicht das Kalzium oder so, ja. Aber dass man da einfach wieder so ein bisschen auch sich auf seinen Körper lernt zu verlassen, ihm vertraut und nicht gegen den Körper arbeitet, sondern mit dem Körper zusammenarbeitet und man so ein bisschen auf diese Körpersignale hört. Das heißt, wenn ich negative Symptome habe, dann einfach die Dinge, die ich gerade mache, sein zu lassen, ja, und herauszufinden, was ist es gerade. Und wenn mein Körper mir sagt, er hat gerade Lust auf Erdbeeren, dann gehe ich mir Erdbeeren holen und esse halt Erdbeeren. Ja, und einfach darauf zu vertrauen, dass der Körper schon weiß, was er auch gerade braucht.
Ja, jetzt haben wir so viel über Essen gesprochen. Ich glaube, einer unserer beiden Mägen hat jetzt gerade schon geknurrt. Also für uns ist bald auch Mittagspause. Deswegen vielen, vielen Dank, Hannah, für deine Zeit und das absolut tolle Gespräch. Ich habe super viel gelernt und danke, dass du da warst.
Sehr, sehr gern. Dankeschön.
Abschließend wollte ich vielleicht nochmal meine Gedanken zu dem Gespräch für euch zusammenfassen. Also ich fand es unglaublich spannend, mit Hannah über diese ganzen Themen zu sprechen. Und für mich war das vielleicht auch nicht so viel Neues, aber ich habe auch ein paar Sachen mitgenommen. Insbesondere, weil ich ja auch alle möglichen Ernährungs-, sag ich mal, ja, Diätformen schon mal mitgemacht habe. Von Paleo über Keto habe ich auch versucht, bis hin zu Intervallfasten. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich auch wieder zu 80-20 zurückgekommen. Also das ist auch etwas, was Hannah gesagt hat, was ihr am besten hilft. Und es ist auch mein Credo, jetzt 80-20 zu leben. Also nicht zu dogmatisch zu sein, nicht Dinge rauszunehmen oder Dinge zu exkludieren und einfach mich viel zu sehr einzuschränken deswegen. Ja, und ich glaube, das ist eben super wichtig, wenn es um das Thema Ernährung geht, dass es eben super individuell ist. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Ja, also was für mich funktioniert, funktioniert jetzt für jemand anderes vielleicht nicht und umgekehrt, sondern dass wir alle wieder mehr auf unseren eigenen Körper hören müssen und auch das wieder lernen müssen, auf unseren Körper zu hören. Und was ich super spannend fand, ist das ganze Thema Protein. Also das war mir schon bewusst und auch in den vorherigen Podcast-Folgen war das ja auch immer wieder ein Thema, die Proteinzufuhr. Aber für mich nochmal so ein Aha-Moment, wirklich 1,5 Gramm Protein pro Körpergewicht pro Tag. Und mir darum dann meine Mahlzeit zu bauen, ist ein super interessanter Ansatz, den ich jetzt mal in den nächsten Wochen versuchen werde umzusetzen. Und das Zweite, was mich total erstaunt hatte, und damit hatte ich immer Probleme, ich habe immer Probleme mit Hülsenfrüchten gehabt, mit Hummus und so, ist das Einweichen von Kichererbsen, auch wenn sie so fertig im Glas sind. Also das war für mich auch nochmal so, ah krass, okay, danke Hannah. Ich werde auch diesen Tipp versuchen umzusetzen und dann klappt es vielleicht auch mit dem Hummus und meiner Verdauung. Dann werde ich zum Abschluss vielleicht auch mal für die nächste Woche versuchen, das Ernährungstagebuch so ein bisschen zu führen. Und mich würde auch eure Meinung dazu interessieren. Deswegen verlinke ich euch mal hier in den Shownotes eine Vorlage, die ihr gerne herunterladen könnt. Und dann können wir gemeinsam einmal dieses Ernährungstagebuch ausfüllen. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über Fragen und Feedback. Das könnt ihr mir gerne an podcast@her.one schicken. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.